Die Wintersession des Parlaments steht vor der Tür und schon jetzt ist klar, es wird intensiv, kantig und politisch hochgeladen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, im Zentrum stehen verschiedene Themen, die Zündstoff bergen. Am Rand der Session sind das sicher die neuen US-Zölle. Sie sorgen national für Nervosität, weil sie erstens noch nicht in trockenen Tüchern sind und zweitens der Preis, den man dafür zahlt, noch nicht feststeht. Für eine weitere heikle Diskussion sorgen dürfte die mögliche Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes und dann natürlich der grosse Brocken der Sessionsbudget mit dem Entlastungsprogramm 27. Da wird über Sparen, Priorisieren und Investieren heftig gerungen werden. Wir diskutieren vorab, wie immer an dieser Stelle, mit den beiden Zürcher Nationalräten. Ganz herzlich willkommen Priska Seiler-Graf von der SP und der Beat Walti von der FDP. Grüezi miteinander. Fangen wir gerade mit dem Aktuellen an. Vor der Herbstsession haben wir an dieser Stelle vom Zollhammer von 39% geredet. Jetzt senken die USA die länderspezifischen Sonderzölle von diesen 39% wieder auf 15%. Die Zollreduktion soll in den nächsten Wochen vollzogen werden, Beat Walti. Aber ist es einfach ein Lichtblick, aber konkret eigentlich nicht mehr oder nicht weniger?
Also ein Lichtblick ist es sicher. Bei aller Absurdität von dieser Art von Handelspolitik, muss ich sagen, ist 15% nicht nur ein Hammerli, sondern immer noch ein Hammer, wenn man es vergleicht mit vorher, wo man sich eigentlich in der Weltgemeinschaft und auch wirtschaftlich einig war, dass es gut ist, keine Zölle zu haben, ist 15% immer noch recht viel. Was sehr wichtig ist, ist die Perspektive, dass Schweizer Unternehmen gegenüber europäischen Konkurrenten zum Beispiel nicht mehr benachteiligt sind im Export, weil die EU die 15% hat. Was man immer auch muss sagen, das geht ein bisschen auf die Frage zurück, wie wird das genau berechnet? Kommt das obendrauf bei gewissen bestehenden Zöllen oder ist das dann ein Einheitssatz? Und was ist ausgenommen? Stahl und andere Metallprodukte gibt es dann zum Beispiel nur die 50%. Das ist alles reichlich kompliziert. Und dann ist der Konjunktiv auch noch wichtig, oder? Sie sollen oder könnten und wenn dann und so. Das produziert unglaublich viel Unsicherheit, auch in der Wirtschaft. Erleben das auch beruflich, dass man nicht weiss, wann was gilt und es echt schwierig ist, Handel, den man muss abwickeln oder will abwickeln, mit Kunden korrekt abzuwickeln, weil man einfach Schwierigkeiten hat, herauszufinden, was wann wo gilt. Oder? Und auch die Aussicht darauf, dass jetzt die Situation könnte besser werden, wird für viele Unternehmen akut ein Problem. Weil natürlich Kunden sagen, ah, das ist super, wenn die Zölle runtergehen, dann warten wir jetzt noch mit der Bestellung. Und die bestellen mal gar nichts. Und wenn das jetzt zum Beispiel noch bis Ende Jahr geht, dann werden viele Unternehmen am Ende des Jahres noch ein Problem haben, ihre Budget zu erreichen.
Erleichterung, sagt Beat Walti, aber gleichzeitig bleiben ganz ein Haufen offene Fragen. Priska Seiler-Graf.
Also im ersten Moment bin ich natürlich auch erleichtert gewesen, dass man jetzt doch etwas hat können durchsetzen konnte. Man hat sich ja sehr bemüht, wenn ich das muss sagen. Man hat sich auch fast so sehr bemüht, dass ich finde, es ist für meinen Geschmack ein bisschen zu weit gegangen. Man hat sich recht erniedrigt, man hat sich da recht, man ist recht zu Kreuze gekrochen. Man hat ja alles versucht, um King Donald milde zu stimmen. Und das hinterlässt natürlich einen sehr schalen Nachgeschmack, auch weil man ihm jetzt auch wieder recht gegeben hat. Ja, 50%, Beat Walti hat gesagt, es ist immer noch viel. Also, wir sind jetzt auf dem Stand wie die EU, das ist sicher gut. Ich glaube, man hätte das von Anfang an vermutlich können erreichen können, wenn man sich nämlich mit der EU zusammengeschlossen hat. Das hat der Bundesrat nicht will. Er hatte das Gefühl, er kann selber noch einen besseren Deal aushandeln.
Das UK hat einen besseren Deal ausgehandelt.
Ja, UK hat eben also den König, oder? Könnte es mit Einladungen kommen für den Donald Trump, für den King Charles. Und das zieht halt da. Das können wir nicht bieten. Aber ich glaube, es wäre gescheiter gewesen, wir wären mit der EU zusammengegangen. Was einfach bleibt, ist auch neben eben dem schalen Nachgeschmack ist die Unsicherheit. Es ist eine Absichtserklärung, es ist noch nicht in trockenen Tüchern und der Preis ist hoch. Also der Preis ist wirklich hoch von diesem Deal. Also über das müssen wir jetzt schon noch reden.
Vielleicht aber gerade in welcher Rolle eigentlich grundsätzlich oder wann kommt denn überhaupt das Parlament da und, also überhaupt zum Zug? Oder? Also wir haben die Wirtschaftsboss, die so verstehen wir das, einmal den Boden gelegt haben. Dann haben wir jetzt einmal eine Absichtserklärung mit ganz vielen Forderungen, wo der Bundesrat und SECO mal präsentiert hat. Das muss jetzt irgendwie mal einen richtigen Vertrag geben. Wann kommt denn aber das Parlament rein? A, finanztechnisch, weil da hat man von Investitionen geredet. B, auch überhaupt grundsätzlich von dem, was jetzt einmal versprochen worden ist.
Also, das weiss wahrscheinlich Beat Walter besser. Grundsätzlich kommt das Parlament immer erst zum Zug, wenn man das Gesetz ändern muss. Und ich meine, Wirtschafts-Aussenpolitik zu machen, das ist Aufgabe von der Exekutiven. Also, das ist nicht die Aufgabe vom Parlament. Also, wenn es Gesetzesänderungen gibt, dann muss das vom Parlament bewilligt werden. Und die werden ja dann auch referendumsfähig.
Also, der Bundesrat kann jetzt mal versprechen und machen, was er will, sage ich mal.
Ja. Also ich muss vielleicht vorausschicken. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die ganzen Abläufe auch bizarr. Ich brauche jetzt mal das Wort, oder? Man reibt sich wirklich die Augen ab gewissen Szenen, die da ablaufen. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch nicht meinen, wir müssen da das grosse Armdrücken gegen die USA veranstalten und den starken Mann oder die starke Frau aushängen. Wir sind am Schluss einfach massiv abhängig. Und wenn die Schweiz in Zukunft ihren Wohlstand will sichern, indem wir wirtschaftlich ein grosses Rad drehen, oder wir sind Nummer 20 in der im Volkswirtschaftsranking, also die 20 grösste Volkswirtschaft, aber wir sind nur irgendwie 100 oder 105 in der Bevölkerungsstatistik, dann sieht man einfach, dass wir auf offene Märkte angewiesen sind und da gehören auch taugliche Exportbedingungen dazu. Also muss man sich bemühen, was da wirklich abgelaufen ist, was wirklich möglich gewesen wäre und so. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß Priska Seiler-Graf da mehr. Man hört Sachen, aber man weiß es nicht wirklich. Ich glaube, das ist ein bisschen das neue Normal, der neue Normalzustand, dass man einfach sehr flexibel muss sein und auf die Gegebenheiten muss reagieren, auf allen Ebenen, wo es irgendwie geht. Ob man jetzt das lustig findet oder nicht, ist wahrscheinlich die zweitwichtigste Frage. Aber wenn das Ergebnis uns einigermaßen ermöglichen, auf einer anständigen Basis erfolgreich weiterzuwirtschaften, finde ich das nicht ganz falsch. Dann ist aber wirklich das Problem, dass wir heute auch gar nicht wissen, was jetzt genau in diesen Drafts steht, die dann da unterschrieben werden sollen. Ein schöner Teil sind wirtschaftliche Versprechen, wo die Politik überhaupt nichts damit zu tun hat. Wenn grosse Firmen versprechen, sie investieren in den USA, dann ist das etwas, was wahrscheinlich zu einem grossen Teil in vielen Planungen schon enthalten war. Das kann man ja nicht einfach von heute auf morgen finden. Und dann glaube ich, dass aber die Politik einfach eine Rolle hat, das auch einzuordnen für die Bevölkerung. Also die außenpolitische Kommission ist für die Außenhandelspolitik zuständig. Die werden das ganz sicher besprechen und kommentieren. Aber harte Entscheidungskompetenzen haben wir tatsächlich nur, wenn es darum geht, für die eine oder andere Massnahme die gesetzliche Grundlage in der Schweiz zu ändern. Dann kommt das Parlament ins Spiel.
Aber jetzt gleich die 200, jetzt sagen wir mal die 200 Milliarden. Also jetzt sagen wir, man weiss einen grossen Teil. Also Pharma ist bereit, andere Firmen auch. Aber wenn es dann nicht langt. Also der Bund kann ja niemandem und keine Firma verpflichten und sagen, hey, es fehlen dann noch so und so viele Milliarden, jetzt müsst ihr investieren.
Ja, also das ist für mich auch ein riesen Fragezeichen. Ich glaube auch, die man jetzt so versprochen hat, auch fürs nächste Jahr sollten es ja bis zu 70 Milliarden sein, die schon investiert werden. Ich glaube auch, das ist schon geplant. Da kann man das sicher in die Waagschale rühren. Aber ob man dann wirklich auf die 200 Milliarden kommt und wenn man das nicht erreicht, was dann der Bund noch machen kann, das sind ja private Investitionen, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es sind ja nicht nur die Investitionen. Also es sind übrigens dann auch die Investitionen, die vielleicht dann in der Schweiz auch fehlen. Und was ich auch noch sehe, also ich habe das schon von anderen Unternehmen und Firmen gehört. Investieren ist ja gut in den USA, in den USA produzieren ist ja gut. Aber es fehlen dort ganz viele Fachkräfte. Noch viel mehr als bei uns, weil einfach das Ausbildungs- und Bildungsniveau viel tiefer ist in den USA. Also da weiss ich auch nicht, ob das wirklich aufgeht. Aber es sind ja noch mehr Sachen, die wir übernehmen müssen, oder? Also die berühmten Chlorhühner, also da weiss ich, ob unsere Bauern dann Freude haben, dann unsere Sicherheitsstandard bei Autos.
Gut, aber Chlorhühner macht 1% vom Bullet-Konsum
bei uns. Und die Politik der USA. Wie das genau ist, das ist jetzt ja noch nicht so ganz durchgekommen. Also am Anfang hat man einfach den Deal gehabt und ich im ersten Moment habe ich gefunden, ach, zum Glück hat man etwas. Und dann langsam ist es überall so durchgesickert, ja, wir müssen noch das machen dafür und dieses noch dafür. Und jetzt, wenn man jetzt das Bild Stand heute anschaut, dann gibt es schon einige Kröten, die man schlucken muss.
Ja, Aber jetzt wollen wir schnell in der Bulle bleiben. Also Bulle ist klar, alle hängen jetzt an diesen Bulle, an diesen Chlorhühner auf. Aber es ist grundsätzlich 1% vom Bulle-Konsum. Und das wird ja sehr wahrscheinlich dann, so wie wir sind, deklariert. Und dann ist es jedem Konsument, jeder Konsumentin frei überlassen, ob sie will ein Chlorhuhn kaufen. Oder täusche ich mich da jetzt?
Nein, das glaube ich auch. Viel, also die ganz konkreten Massnahmen werden genau so laufen. Man kann das ermöglichen, dass das verkauft wird, aber man kann niemandem vorschreiben, das zu kaufen und zu konsumieren. Und man wird sehen, auch die Landwirtschaft ist einigermaßen entspannt auf dem Thema. Wichtig scheint mir, dass es korrekt deklariert ist, dass die Leute wissen, was sie kaufen. Das hat so einen Fall mit chinesischem Poulet. Vor ein paar Jahren ist das plötzlich mal auf den Radar gekommen von den Konsumentenschützern oder überhaupt einfach von der Marktinformation. Und dann haben wir gesagt, was, Poulet aus China und so. Und wo das angeschrieben war, das hat am Schluss gar niemand mehr gekauft. Das Problem löst sich eine Art von mir selber. Und ich glaube auch bei den Chlorhühnern, also dass das gesundheitsgefährdend ist, wäre mir jetzt nicht bekannt. Und ich habe mal bei einer Frage vom Journalisten gesagt, ich nehme nicht an, dass die Hühner nach Hallenbad schmecken. Und dann kann man die wahrscheinlich auch essen. Oder? Wir essen auch sonst einen Haufen chemisch behandelte Lebensmittel. Und ich glaube, das muss man abklären, wie die Sicherheitsstandards sind. Und man muss eben drauf schreiben, was drin ist. Ich möchte aber noch schnell etwas sagen, was ich wirklich ganz wichtig finde mit den Investitionen in den USA. Oder? 200 Milliarden. Und alle sind jetzt mega froh, dass in den USA viel investiert wird, weil das Problem löst. Aber es ist natürlich so, dass das unsere eigene Wachstumsdynamik und der wirtschaftliche Erfolg bremst letztlich. Da werden Aktivitäten und Jobs andernorts geschaffen, die könnten auch zu einem schönen Teil in der Schweiz passieren und den Leuten das Auskommen bilden. Und das ist nicht eine gute Nachricht. Oder? Wir haben gleichzeitig, wie man in den USA Investitionen im grossen Umfang verspricht, haben wir noch das Projekt Investitionskontrollgesetz. Wir wollen jetzt also ausländische Investoren noch prüfen, ob sie den Wert sind, in der Schweiz dann in die Wirtschaft zu investieren. Das finde ich eine ganz komische Konstellation. Oder? Also, dass man die Kochen investieren will, abhalten und die eigenen Investoren, die bereit wären, in der Schweiz zu investieren, die schicken wir dann lieber auf USA. Also da müssen wir dann schon ein bisschen aufpassen, dass das Gleichgewicht nicht kippt.
Und es kommt ja sicher auch noch dazu, wir kommen nachher noch aufs Budget. Also die ganzen Prognosen und das ganze Wachstum basieren auf Annahmen, jetzt losgelöst, dass all die oder so viele Investitionen würden abwandern,
sage ich das mal, werden wir sehen, weil die internationale Steuerpolitik ist ja auch immer mehr darauf ausgerichtet, eben die Verteilung der Steuererträge ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Unter dem Titel Profitverschiebung oder, läuft das dann. Und da muss man dann nicht meinen, die Schweizer Unternehmen, wenn sie im Idealfall Schweizer Unternehmen sind, die in den USA investieren und produzieren, die würden dann die ganzen Gewinne zuerst in die Schweiz verschieben, dass wir da immer noch fröhlich Steuern erheben können. Das wird so nicht stattfinden und das wird man in der Gesamtrechnung sehen. Wegen der Zahl bin ich ein bisschen entspannter, weil die zweite wichtige Frage für den Präsident Trump ist ja, dass der Ausgleich vom Handelsbilanzdefizit stattfinden kann. Also ich glaube, wenn es dort in die richtige Richtung geht, das hat dazu viel zufällige Elemente, muss man dann sagen, die Jahr für Jahr für Unterschiede sorgen. Aber wenn das einigermaßen in die richtige Richtung geht, dann nehme ich nicht an, dass die letzte Milliarde dann auch noch gezählt wird von diesen 200.
Also können wir vielleicht sagen, das zufälligste Element ist der Donald Trump selber, würde ich jetzt mal sagen.
Also, oder also Gold. Wie, ja, genau. Dass er die Währung demontiert, was zu Goldkäufen führt,
genau,
und dann unsere Handelsbilanz.
Genau, haben wir ja schon in Fall geführt, oder? Wie das berechnet wird, oder das Handelsdefizit. Ich glaube einfach, auch wenn man jetzt einen Deal vielleicht dann wirklich hat, wie nachhaltig der ist und wie lange der bestanden hat, das wissen wir einfach nicht. Weil wir haben halt mit dem Donald Trump wirklich eine Person, ein unberechenbarer Autokrat. Und ich würde doch lieber sagen, wenn es immer möglich ist, uns auf unser Hauptmarkt konzentrieren, und das ist die EU. Wir brauchen eine klare, geregelte Beziehung zur EU. Und Ursula von der Leyen ist keine unberechenbare Autokratin.
Aber das hat der Bundesrat ja gesagt, dass es keine Regelung wird geben, die unsere Abmachungen oder unsere Zielsetzung mit der EU soll infrage stellen oder konkurrenzieren. Das hat der Bundesrat schon mal gesagt, weil die Frage ist ja im Zusammenhang mit diesen EU-Verträgen. Aber ich möchte noch schnell einen kurzen Abstecher machen bei diesen 200 Milliarden. Wenn dann die nicht lange und nicht alles aus der Privatwirtschaft kommt, dann ist ja schon sehr schnell gekommen, Rüstungskäufe. Also dort könnte der Bund quasi investieren in den USA und so, ich sage jetzt mal, eine Lücke füllen. Das wäre natürlich...
Das ist ein 5 kaufen,
zum Beispiel.
Ja. Und ich für sehr gefährlich. Also ich
oder
find
die Patriot-System.
Ich finde das strategisch auch nicht geschickt. Mhm. Bis anhin ist das immer die Devise des Bundesrats. Und das hat der Bundesrat Pfister auch erst kürzlich noch einmal gesagt, auch in der Kommission, dass man das eben trennen will. Von den wirtschaftlichen, zivilen Handelsbeziehungen mit den USA und Rüstungsverkäufen. Man muss eine grösstmögliche Unabhängigkeit bewahren, was man kaufen will, bei Verteidigungsausgaben. Und das kann dann, vermutlich sind das natürlich sehr oft amerikanische Systeme, oder? Weil sie halt da einfach sehr führend sind. Aber nicht aus Zwang, sondern wie man findet, das ist das beste System, das wir für die Schweiz brauchen, das ist am zweckdienlichsten. Und das halte ich für gefährlich. Weil da begeben wir uns in eine Abhängigkeit, wo ich schwierig finde, wenn es eben um Verteidigung geht.
Gut, und das andere, bevor man das Thema verlässt, ist der ganze Aspekt, der auch jetzt natürlich ein bisschen Fragen aufrührt, ich sage jetzt mal unter dem Deckmantel Digitalsteuer. Also da ist man sich ja darüber, ist man im Diskutieren, auch in der Schweiz, in der EU, will man da eine Steuer erheben für die ganzen Tech-Dienstleistungen. Die sind jetzt aber, ich sage jetzt mal, nicht vom Tisch, aber momentan will man dort jetzt mal nicht vorwärts machen. Oder ist gewünscht, dass man nicht vorwärts macht. Das ist ja jetzt doch auch problematisch, weil eigentlich ist unsere Stossrichtung eine andere gewesen.
Nein, also vielleicht ist der Anlass problematisch, dass ich so ein Paket quasi rein zu argumentieren. Ich halte aber persönlich so selektive oder länderspezifische Digitalsteuern für etwas ganz Gefährliches. Wir haben eine sehr innovative Wirtschaft, die zum schönen Teil auf Datenverkehr und Online-Angebote, virtuelle Dienstleistungen beruht und dann quasi dort ein Umfeld schaffen, wo man könnte einen Abhalteeffekt haben, das halte ich für gefährlich, das muss ich sagen. Ich glaube, da ist wirklich, es gibt wenig Bereiche, aber da wäre wirklich quasi die Weltgemeinschaft auch aufgerufen oder die OECD, die sich da gerne hervortut, einen gemeinsamen Standard zu finden. Und dann kann man das diskutieren. Machen wir aber keine Illusionen, dass das möglich wird sein. Das ist schon lange angedacht, die sogenannte Pillar One, wo man da einführen möchte. Der andere mit der Mindeststeuer, haben sich dann mal geeinigt. Jetzt gilt es aber eigentlich auch für fast niemand mehr. Also für die Schweiz schon. Aber ich will nur sagen, also man sieht an dem Beispiel, dass das sehr schwierig ist, einen globalen Standard zu finden. Aber jetzt da einfach so quasi sagen, wir schlagen jetzt hier einen Pflock hin, mit möglichen Konsequenzen nachher für die innovationsorientierte Wirtschaft um all die grossen Nummern, die da eine spezielle Situation haben, das muss man sagen, das halte ich für gefährlich.
Letzte persönliche Einschätzung, das ist jetzt so, die Staatssekretärin von SECO hat gesagt, ja, man muss halt out of the box denken. Die Wirtschaft im Oval Office und der Bundesrat nicht. Dann haben alle gesagt, hey, das geht doch nicht. Das Verhandlungsmandat ist beim Bundesrat. Das kann doch jetzt nicht einfach so Wirtschaftsboss das quasi übernehmen. Persönliche Einschätzung zu dem Ganzen. Out of the box. Wir haben bis jetzt ein mittelfristiges Ziel erreicht. Die Steuern sollen gesenkt werden, oder die Zölle sollen gesenkt werden. Da muss man halt pragmatisch vorgehen.
Ja. Das ist wieder mit dem schalen Nachgeschmack zu tun, den ich vorhin beschrieben habe. Also ich finde das wirklich nicht gut und nicht richtig. Also ich meine, die politische Steuerung, das ist Aufgabe vom Bundesrat und Verhandlungen, das wäre wirklich die Aufgabe vom Bundesrat. Und es ist natürlich wirklich sehr geschämig und zeigt einfach wirklich das Erniedrigende von dieser Situation, dass der Bundesrat oder die Bundespräsidentin es nicht geschafft haben, ins Oval Office zu kommen, aber die Wirtschaftsvertreter, wie die Wirtschaftsvertreter in Ehren. Die haben das ja auch nicht nur gemacht aus Menschenliebe und wie es die Schweiz so gerne haben, sondern es ist auch viel Eigeninteresse
dran. Aber das Resultat haben wir jetzt geeinigt. Ja. Also das muss man sagen.
Man sieht es dann, was wirklich unter dem Strich wirklich resultiert. Ich werde einfach nicht allzu optimistisch, sehr verhalten optimistisch. Also ich glaube nicht so dran.
Also wir sind ja wahrscheinlich die meisten froh, dass wir nicht haben müssen vorbeigehen mussten. Also es ist eine komische Situation, das Bild, oder? Die Schulklasse und nachher vor dem Lehrer, wo man da sitzt. Das ist ganz eigenartig. Auf der anderen Seite muss man sagen, haben die wahrscheinlich einen Beitrag geleistet in dem Prozess, den die Politik so nicht leisten kann. Es macht sowieso einen Unterschied inhaltlich. Es macht wahrscheinlich auch auf der persönlichen Ebene für jemanden wie Donald Trump einen Unterschied, ob da Unternehmer sitzen oder ein Politiker oder eine Politikerin. Das spielt alles eine Rolle. Und ich kann nicht sagen, ehrlich gesagt, ich finde es schwierig, das Gesamte aus der Schweizer Interessensicht zu beurteilen, wenn man die Zusammenhänge nicht genau kennt. Oder ob das abgestimmt war mit diesen Verhandlern oder nicht. Also das ist alles ein bisschen viel Wehrweisen für mich. Aber es zeigt natürlich, was auf uns zukommt. Und ich glaube nicht, dass das so schnell wird aufhören, dass wir einfach in alle Richtungen viel beweglicher werden müssen. Wir haben jetzt im Weissen Haus eine komische Situation. Es gibt andere Sachlagen, die einfach schnelle Reaktion verlangen und auch ein Pragmatismus. Und ich habe vorher gesagt, wenn man auf den Weltmärkten unterwegs sein und können Erfolg haben mit den wirtschaftlichen Leistungen, die man anbietet, dann muss man sich auf gewisse Sachen einlassen. Das gilt für die USA wie für andere Länder auch. Und sonst muss man halt auch bereit sein, Konsequenzen zu tragen.
Gut, also wir schauen, wie das weitergeht und wie das sich verfestigt, die Absichtserklärung. Wir gehen einen Schritt weiter. Kurz vor dem Start dieser Wintersession hat die Nationalrätliche Sicherheitskommission mit dem Entscheid, mehr Kriegsmaterialexport zuzulassen, für Aufruhr gesorgt, Priska Seilengraf. Nehmen Sie uns mit, wieso soll jetzt plötzlich soll es kein Problem mehr sein, wenn Schweizer Rüstungsbetriebe Kriegsgüter auch in Länder liefern, die sich in einem bewaffneten Konflikt befinden? Das hat es bis jetzt geheissen, geht nicht, und jetzt ist es auf einmal kein Problem mehr. Wieso?
Also, es gibt zwei Gründe, warum das jetzt gehen soll. Ich sehe das Ganze skeptisch, aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Aber einfach zum Erklären, was so die Gründe sind, wie das in der Kommission. Wir haben eine neue geopolitische Situation und man hat sich natürlich schon auch überlegt, wie geht das weiter mit unseren Rüstungskäufen. Oder müssen wir vielleicht nicht auch die europäischen Staaten unterstützen? Und vor allem, weil wir ja dann der Bundesrat sehr strikte Haltung hat, wenn es um die Weitergabe, also Wiederausfuhr von Rüstungsmaterial geht, haben die meisten Länder aufgehört, Rüstungsgüter in der Schweiz zu kaufen. Das spürt natürlich die Rüstungsindustrie. Das ist eine unbefriedigende Situation für die Rüstungsindustrie. Und man hat nicht gewusst, woran man jetzt ist. Und darum war die Kommission der Meinung, wir müssen das ändern. Das muss jetzt geregelt sein, das muss klar sein. Und wir müssen es auch weit öffnen. So weit öffnen, dass sogar die berühmten Länder vom Anhang zwei, also das sind Länder, die die vier wichtigsten Exportkontrollabkommen unterschrieben haben, dass für die keine Bedingungen mehr herrschen. Also, weil wenn die in einem Krieg sind, dürfen wir direkt Waffen liefern. So will das sowohl der Ständerat, so will das auch der Nationalrat. Die Idee, die dahinter ist, ist natürlich, wir hoffen es alle nicht, aber ein mögliches Artikel 5-Szenario, also wenn der Bündnisfall eintritt, oder dass dann die können weiterhin vom Kriegsmaterial Gebrauch machen, das sie in der Schweiz erstattet haben. Das Problem ist einfach auch, dass man natürlich noch andere, über das finde ich, könnte man noch diskutieren, wie sind andere Verhältnisse jetzt oder in Europa. Aber was eben auch schwierig ist und was nicht der Tradition der Schweiz entspricht, direkte Waffenlieferungen sind auch wieder möglich in Ländern, wo die Menschenrechte verletzen, wo man muss davon ausgehen, dass das Kriegsmaterial gegen Zivilbevölkerung eingesetzt wird und so weiter. Weil diese Kriterien, die hat der Ständerat ganz gestrichen. Der Nationalrat hat das zwar reingelassen, aber er gibt am Bundesrat sehr grosse Kompetenz, dass er selber entscheiden kann, jetzt ist es gerade wichtig, dass man jetzt eben gleich das Land in Israel liefert, weil das ist jetzt außenpolitisch wichtig und dass dann halt Waffen gleich wieder in einem Konflikt landet. Das ist eine grosse Öffnung, gegen das haben wir uns einmal gewehrt eigentlich, mit Korrekturinitiativen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn der Bundesrat die Entscheidungskompetenz überkommt bei direkten Waffenlieferungen, kommen wir da früher oder lang auch in Konflikt mit dem Neutralitätsrecht. Weil das würde auch heissen, wenn die USA wieder irgendeinen Krieg im Nahen Osten führt, was sie auch schon oft gemacht hat, dann dürften wir sie eigentlich noch laut Neutralitätsrecht nicht beliefern. Das ist jetzt überhaupt kein Problem mehr. Und dann gibt es noch die ganze Geschichte mit der Wiederausfuhr, ja, kommen wir vielleicht nachher drauf. Das sind eben zwei verschiedene Sachen.
Gut, also jetzt haben wir, ursprünglich, da mag ich mich erinnern, da sind die Geschichten gekommen mit den Schweizer Munition mit dem Schweizer Kreuz, wo in irgendwelchen Konflikten auftaucht sind. Und dann haben alle die Hände verrührt und haben gesagt, jetzt müssen wir das Kriegsmaterialgesetz verschärfen. Das haben wir gemacht. Und jetzt tun wir es eigentlich wieder, also mehr aufheben, als wir sie je gehabt haben. Und viele Leute haben natürlich jetzt das Gefühl, ja, das machen wir vor allem, damit wir dann der Ukraine helfen können. Oder? Und genau das können wir aber jetzt gar nicht, weil die Ukraine nicht in dem Anhang 2 ist. Also die Ukraine profitiert ja eigentlich nicht. Aber das ist so etwas, das, wo ich sage mal, mit dem kann man es relativ gut verkaufen, oder?
Ja, wobei, ich glaube, die Hilfe an die Ukraine kann ja auch eine mittelbare sein, oder? Und das hat dann mit dem anderen Thema, mit der Wiederausfuhr zu tun. Zum Beispiel, wo halt dann gewisse Systeme zusammenwirken in einer Art und Weise, wie man das ursprünglich wahrscheinlich nicht antizipiert hat. Man muss sich schon überlegen, wo man steht, wie wir dort angekommen sind, wo wir stehen, oder? Bevor man kann einordnen kann, was die Veränderung dann wirklich bedeutet. Und das ist genau die Aufregung über Schweizer Rüstungsgüter, die irgendwo auftaucht sind. Und das geht doch nicht. Und da hat man hohe ethische Maßstäbe angesetzt und hat das alles für nicht nötig und nicht richtig empfunden. Und nach den veränderten Umständen, die wir heute wirklich haben, steht etwas anderes im Vordergrund, nämlich die Möglichkeit, die Sicherheit der Schweiz auch zu gewährleisten. Und ich glaube, die allermeisten wissen oder gehen davon aus, dass das nicht ganz allein wird möglich sein. Also, aber die Schweiz muss irgendwo in der Lage sein, einen kritischen Teil von ihrer Verteidigung selber zu stemmen. Und da gehört die industrielle Kapazität dazu, das Know-how. Wenn es auch um Waffen geht, Systeme, vielleicht ist Produktion das eine, aber man muss auch für den Unterhalt oder für die Anwendung von Waffensystemen gewisse industrielle Fähigkeiten haben. Und das wird natürlich gefördert, wenn man ein Exportregime haben, das die Produktion von Kriegsmaterial in der Schweiz faktisch ausschließt oder einfach ökonomisch komplett uninteressant macht.
Also quasi nur noch für den Markt Schweiz rendiert
nicht. Das gibt nichts her, ja. Oder? Also, und es ist auch so, die Exportartikel, die man hatte, die sind ja auch, das sind Nischen gewesen auch. Also das Priska Seiler-Graf hat das vorher gesagt im Kontext von den USA und diesen Abnahmeversprechungen oder was auch immer. Der ganz grosse Teil von der Rüstungsindustrie ist ja nicht in der Schweiz, aber man hat gewisse Kompetenzen da gehabt, zum Teil historisch, also ein System, wo da wirklich hochspezialisiert und tauglich erstellt worden sind und wo dann auch ausländische Staaten verkauft worden sind. Und ich staune, ich bin mehr ein Zaungast bei dem Thema, weil ich nicht in der Kommission sitze, wo das beratet. Da gibt es ein grosses emotionales Hin und Her. Und in meinen Augen kommt man jetzt wirklich fast ein bisschen von einem Extrem ins andere Extrem. Das kann man sagen, oder man geht sehr weit jetzt. Tatsächlich, das ist aber auch Ausdruck von der veränderten Weltlage, glaube ich. Aber der Ursprung des Problems ist natürlich schon, dass man einfach die Ausfuhrmöglichkeiten wirklich massiv eingeschränkt hat. Oder? Also es hat eine Initiative gegeben und dann im Rahmen des Gegenvorschlags hat man dann wirklich ein ganzes enges Korsett definiert. Also es ist sicher eng gewesen, du kannst das noch anders beurteilen, wenn du willst. Und jetzt geht es darum, wieder die nötigen Freiräume zu schaffen, dass man den Staaten, wo man das Gefühl hat, mit denen hat man noch gewisse Verbindung und mit denen wären wir in einem Krisenfall wahrscheinlich auch noch gemeinsam unterwegs oder auf die wären wir angewiesen, dort vielleicht auch so ein gewisses Signal zu geben, dass man noch Teil ist von der Gemeinschaft und dass man auch mitmacht und seine Fähigkeiten auch gemeinsam einsetzen.
Bevor wir jetzt auf nicht Wiederausfuhr oder auf die Wiederausfuhr noch kommen, also Priska Seiler-Graf hat das schon angetönt, Stichwort Neutralität. Oder bis jetzt hat man eigentlich die Neutralität immer so verkauft, dass in einem Konflikt wir ja könnten liefern, wenn wir beide gleich behandeln. Also jetzt konkret Russland und die Ukraine, was wir ja jetzt gesagt haben, was wir nicht machen. Oder? Niemand beliefert jetzt so Russland, sondern es geht jetzt konkret um die Ukraine gehen. Also das wäre ja mit unserem Neutralitätsrecht gar nicht vereinbar? Oder sagen Sie, es ist eine reine Auslegung, wie man dann die Neutralität auslegt?
Ja, also Neutralität ist wirklich ein schillernder Begriff und viele verstehen etwas anderes unter diesen Begrifflichkeiten. Aber es gibt natürlich die Abkommen, die eben zum Beispiel die Unterstützung von einer Kriegspartei klar einordnen. Oder? Ich glaube, das hat Priska Seiler-Graf auch erwähnt, das ist der Artikel 5, oder der NATO-Beistandsfall, wo man ein bisschen fürchtet und im Auge hat. Und dann muss man sich realistischerweise auch einfach ein bisschen überlegen, was dann würde passieren, oder? Würde jetzt wirklich Russland, Tschechien angreifen oder Polen? würden wir dann einfach sagen, das ist jetzt nicht unser Feld, da können wir also nicht sagen, für wer dass wir uns würden einsetzen, ist wahrscheinlich, glaube ich, jetzt weniger eine realistische Übungsannahme. Und dass man denen quasi dann auch noch, es geht ja dann vielleicht nicht nur um Neulieferungen, sondern eben auch um wie sagt man dem, Supplies, also Betriebsmittel, Ersatzteile etc., Nachschub oder Maintenance ermöglicht und so für die Systeme. Dem muss man einfach ehrlicherweise sagen, wenn man das nicht gewährleisten kann, dann ist man einfach nicht dabei. Man kann, wer würde neu ein System kaufen, wo man müsste annehmen, dass im Ernstfall nachher der Unterhalt nicht gewährleistet ist. Also das geht einfach faktisch nicht auf. Und ich glaube, darum muss man da wirklich gut überlegen, wie man die Regeln so kann auslegen kann, dass sie am Schluss zu einem stimmigen Ergebnis führen.
Also das heisst, wir müssen einfach die Neutralitätsregeln anpassen oder das Verständnis von unserer Neutralität ändern, damit das eben möglich ist?
Also eigentlich ist das die Gretchenfrage. Oder es heißt, das Kriegsmaterialgesetz ist ein Hilfsgesetz, also ist eine Krücke, die uns als neutralem Land erlaubt, Rüstungsexport zu machen. Weil eigentlich ist das allen klar, ein Land, wo Rüstungsexport macht, kommt irgendwann mal zwangsläufig in Konflikt mit der Neutralität. Jetzt hat das einfach sehr lang gut funktioniert. Oder man hat es können regeln mit dem sehr strikten Kriegsmaterialgesetz. Das haben wir. Wir haben eines der striktesten. Und ich finde das auch richtig als neutrales Land. Das möchte ich einfach da betonen. Aber in der Situation, in der wir jetzt sind, sind wir nie gewesen, seit es das Gesetz gibt. Ich sage ja, es ist ein bisschen Schönwettergesetz. Und jetzt sind wir vor Fragen gestellt, die wir noch nie haben uns müssen fragen, wo wir auch noch keine Antworten haben. Und es ist, steht und fällt halt schon ein bisschen mit dieser Neutralität. Und das ist eben nicht auslegebedürftig. Es gibt das Neutralitätsrecht, das ist in den Haager Abkommen festgeschrieben. Und es gibt Neutralitätspolitik, die ist, sage ich mal, die kann man immer wieder anders interpretieren und wird auch von Zeit zu Zeit dann auch wieder angepasst. Und das ist immer sehr pragmatisch im
Umgang. Das ist mehr so ein außerpolitisches
Instrument. Genau. Und im Neutralitätsrecht steht jetzt noch einmal, da steht jetzt halt wirklich deutlich, dass wir nicht direkt Waffen in einen bewaffneten Konflikt liefern. Außer wir dürfen beide Seiten gleichwertig behandeln. Und da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Im Gegensatz zu der Wiederausfuhr, wo wir dann hoffentlich noch kommen.
Genau.
Das ist nicht geregelt in den Haager Abkommen. Und ich sehe jetzt einfach einen Konflikt mit der Öffnung, die jetzt die Kommission gemacht hat, mit dem Neutralitätsrecht. Es ist nicht mehr stringent, es geht nicht mehr auf. Und ich glaube, jetzt muss man halt die Frage schon stellen. Was ist euch das Wichtige? Ich glaube, ich könnte durchaus diskutieren darüber, dass man eine Regelung macht, die uns den NATO-Staaten, oder also den europäischen NATO-Staaten, muss ich vielleicht betonen, eine grössere Freiheit zugesteht, eben im Hinblick vielleicht auf den Bündnisfall. Aber wo man jetzt auch will öffnen, wenn es wieder um Länder geht, die im Bürgerkrieg sind, die Menschenrechte verletzen, das verstehe ich wirklich nicht. Man hat jetzt einfach das Fuder überladen und sich das nicht wirklich bis ins letzte Detail durchüberlegt. Es geht nicht auf. Aber ich glaube, es ist nicht an mir, das zu erklären. Das müssen die erklären, die den Antrag gestellt haben.
Gut, also wir reden ja jetzt immer von diesen direkten Ausfuhren. Wir haben dann auch das mit der, Sie haben das schon angetönt im Zusammenhang mit der Rüstungsindustrie, dass das ein bisschen schwieriger wird. Bis anhin hat man müssen, unterschreiben, wenn man Rüstungsgüter gekauft hat, dass man sie eben dann auch nicht weiterverkauft. Das ist ein Problem jetzt mit Deutschland, mit der Munition oder mit der Panzerersatzteile gewesen, dass die müssen gewährleisten, dass sie es jetzt eben nicht in die Ukraine gehen. Oder? Und das sollten wir jetzt ja eigentlich, so wie es auf dem Tisch lag, das sollte total fallen. Mit Ausnahme, dass der Bundesrat noch sagen könnte, also in dem Fall müssten wir es gleich haben.
Ja, aber das muss ich jetzt sagen, finde ich auch eine sehr plausible Lösung. Egal wie streng dass man die Maßstab ansetzt, wenn man sagt, das genügt im Zeitpunkt, wo man so einen Handel macht oder die Verkäufe bewilligt, genügt den Standards, die wir gesetzt haben, aufgrund von der politischen Diskussion und Beschlussfassung. Dann muss man tatsächlich wie loslassen. Man kann nicht sagen, und das geht dann nachher immer noch weiter und auf unlimitierte Zeit. Das finde ich einfach auch nicht plausibel. Ich finde, bei aller Ernsthaftigkeit vom Thema und vom Prozess, dass man nachher sagt, die Verwendung Außer das wären dann Umgehungs, klare Umgehungsstrukturen und so, dann sieht es wieder anders aus. Aber sonst sagen wir, wir haben euch die Munition geliefert, dass ihr die braucht. Jetzt, wenn in eurer Gesamtbetrachtung die Munition noch jemand anders angeht und ihr braucht andere. Also, ich finde, dort kommen wir an eine Grenze, wo auch quasi unser Bedürfnis oder die Intervention nicht mehr besonders legitim ist. Und das andere muss ich auch noch sagen, wegen der Neutralitätsfrage, ich glaube, das ist fast ein Dilemma, oder? Ein zwingender Widerspruch, ob man bei der Neutralität irgendeine Auslegung sucht, die das noch ermöglicht, oder ob man halt wirklich sagt, ja, aber dann wird es faktisch darauf rauslaufen, dass wir keine relevante Rüstungsindustrie mit der entsprechenden Kompetenz mehr haben, was dann eben für unsere eigene Sicherheit auch ein Problem kann sein. Und wenn man Neutralität verbindet mit so, ja, wir können uns wahrscheinlich halt dann auch nicht schützen oder nicht unseren Beitrag leisten, mindestens an Schutz von der Schweiz, von Land und Leuten, dann kann man sehr grosszügig die Neutralitätsgrenze oder sehr klar die Neutralitätsgrenze ziehen. Und sonst muss man vielleicht schon einen Mechanismus finden, der das eine oder andere ermöglicht, einfach damit die industrielle Basis kann erhalten bleiben. Und das
also die Wiederausfuhr, sagt der Beat Walter, also das ist dann einfach, also wenn man schon mit Leuten von denen, also mit den Ländern, wo man mal gesagt hat, denen könnten wir es theoretisch verkaufen, dass man dann die nicht nur auferlegt, Deutschland jetzt zum Beispiel, dass man denen dann nicht nur auferlegt, ja, aber wenn wir es dann gleich weitergeben, müssen wir es gleich unterschreiben, dass das dann schwierig ist.
Es entspricht einfach wirklich nicht der gängigen Praxis. Also wir haben ja wollen die Wiederausfuhr ermöglichen. Wir sind sehr lange dran gewesen, eben genau, weil es schwierig ist, Mehrheiten zu finden und eben genau, weil es so komplex und kompliziert ist. Und wir haben also einige Völkerrechtler am Tisch gehabt und die haben genau gesagt, die Wiederausfuhr, die Nichtwiederausfuhr braucht es aus neutralitätsrechtlichen Gründen. Und wenn man die abschaffen will, dann muss man zumindest eine Zeitspanne haben, wo das Kriegsmaterial in diesem Land ist, bevor es wieder ausgeführt werden kann. Dann wäre das neutralitätsrechtlich möglich. Aber da haben wir jetzt nichts in diesem Vorschlag, der von der Sicherheitspolitischen Kommission Nationalrat kommt. Sie wollen sie grundsätzlich abschaffen und jetzt ist sie grundsätzlich da. Man kann aber in Teilfällen Ausnahmen machen, das ist der Zustand jetzt. Und jetzt hat man es genau gekehrt. Sie ist grundsätzlich abgeschafft. Aber der Bundesrat kann, wenn es ein bisschen geschmauch ist, dann den einzelnen Ländern wieder sagen, aber ihr müsst eine Nichtwiederausfuhrerklärung unterschreiben. Also konkret, wenn Deutschland wieder Gepard-Munition würde kaufen von der Schweiz und der Bundesrat findet, die geben das sicher in die Ukraine, das wollen wir nicht, dann geht der Bundesrat Deutschland vorschreiben, aber ihr müsst nicht wieder ausfuhren. Also diplomatisch unmöglich.
Ja, nein, dann werden unmöglich. Die wieder nicht mehr kaufen.
Und das ist
die werden sie dann einfach nicht kaufen.
Ja, aber das ist der Sinn und Zweck von dem neutralitätspolitischen Kriterium, das jetzt reingekommen ist ins Gesetz. Weil die SVP ganz klar der Meinung ist, wir wollen nicht, dass die Ukraine profitieren kann von diesen Wiederausfuhren. Und der Bundesrat Barmen ist auch ganz klar gefragt worden in der Kommission, wäre da Wiederausfuhr in die Ukraine möglich mit dieser Regelung? Und er hat gesagt, nein. Weil der Bundesrat im Moment, in dieser Zusammensetzung, wo er ist, der Meinung ist, Wiederausfuhren sind neutralitätsrechtlich nicht möglich. Also wir haben jetzt das Gesetz sehr geöffnet, aber die Ukraine nützt es nicht. Als Entschuldigung, das ist ein Schildbürgerstreich.
Gut, Schildbürgerstreich, wenn wir jetzt noch mal da bleiben. Also ich finde noch, wenn man den Bundesrat, ich sage jetzt mal, wenn das so kommt, dann hat der Bundesrat doch, ich sage jetzt mal, eine gewisse Macht. Und da kommt sie dann doch auch noch darauf an, wie der Bundesrat zusammengesetzt ist. Wenn der Bundesrat von Fall zu Fall entscheidet, dann haben wir jetzt den Stand heute, wie die Bundesräte, also wie die Mehrheiten im Bundesrat liegen und die Meinungen im Bundesrat vertreten sind. Das kann dann aber auch wieder anders aussehen, wenn sie anders zusammengesetzt sind. Das ist noch schwierig.
Absolut. Also, am Bundesrat lädt man da meiner Meinung nach relativ grosse Verantwortung auf. Nicht nur eine Kompetenz, sondern auch eine Verantwortung. Und die Folgefrage ist natürlich immer auch, wie sieht das quasi die Kundenseite, oder? Wenn sich jemand für Schweizer Rüstungsgüter interessiert und dann nimmt man zur Kenntnis, dass dann in dem Fall und im anderen Fall dann ausnahmsweise gleich wieder irgendetwas widerrufen wird und so, frage ich mich ein bisschen, oder? Ist das die Rechtssicherheit, wo man bieten möchte, oder? Um ein klares Signal abzusetzen. Ich finde zum Beispiel, ich habe das in der Diskussion auch früher noch schon immer gesagt, ich finde zum Beispiel die Wartefristregelung gar nicht so schlecht, oder? Dass man sagt, irgendwie 3 oder 5 Jahre, man verkauft das mit einem klaren Konzept, Verwendung etc. Und irgendwann erledigt sich es dann ein bisschen, wenn sich die Welt rundherum auch verändert hat und dann könnte man da quasi loslassen.
Also Sie könnten die Restposten nach dem Ablauf dieser Frist, dürften Sie die jetzt zum
Beispiel
Beispiel, oder, wenn die, eben, das vermischt sich ja dann die Bestände. Ein Teil geht dann dort hin, der andere Teil geht da hin. Und ich meine, man muss vielleicht gleich auch sagen, oder, das Gezerre, das hat schon auch ein bisschen mit unheiligen Allianzen oder Extrempositionen zu tun, oder, zwischen den Leuten, die unbedingt gar keinen Rüstungsexport zulassen nach wie vor, und anderen, die Neutralität verabsolutieren, auch aus anderen politischen Überlegungen. Und da prallen nachher im System, in der Umsetzung, prallen nachher die Interessen aufeinander. Und es wäre schade, wenn die Sicherheitsbedürfnisse der Schweiz auf der Strecke bleiben. Das würde ich sehr bedauern. Und ich glaube, darum muss man irgendeinen tauglichen Weg finden.
Die Sicherheitsbedürfnisse der Schweiz hängen vor allem auch damit ab, dass wir einfach mit unseren Nachbarländern, das sind ja die meisten NATO-Länder, einfach wirklich gut auskommen haben, dass wir miteinander trainieren, dass wir gemeinsam beschaffen. Das haben wir jetzt ja schon angefangen, das ist sehr sinnvoll. Und dass wir Kooperation wirklich so fest wie möglich noch vorantreiben.
Aber auch, dass wir die industriellen Kompetenzen in einem gewissen Maße in der Schweiz noch haben. Das auch. Das andere sehe ich auch, die Kooperationen, die sind wichtig, das ist realistischerweise
aber kein... Aber es sind jetzt die, die jetzt da mit dem Neutralitätsrecht so tun und alles wollen, aber gleich öffnen, wollen genau das nicht. Also es ist einfach ein bisschen... Es ist eine Partei, genau.
Wir haben noch über das Budget reden, aber wir haben sehr intensiv über die Zölle geredet, informativ, aufklärend und jetzt sehr lang, aber auch informativ und aufklärend über das Kriegsmaterialgesetz. Über das Geld müssen wir dann vielleicht reden, wenn es verteilt ist oder eben nicht verteilt ist, zu einem späteren Zeitpunkt. Wir machen hier vorerst einen Stopp. Beat Walti, Priska Seiler-Graf, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Das war er, der Vorgeschmack auf die nächste Woche startende Wintersession mit Kriegsmaterialgesetz und US-Zölle und weniger mit Budget, aber es ist gleich auch um Geld gegangen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.